Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits hier im Catch Club. Meine werten Kollegen waren beim letzten Mal, als ihr sie gehört habt, waren sie noch in Japan unterwegs und jetzt sind wir ein bisschen weiter südlich, glaube ich, und zwar im Ausland in Australien, denn die PWA Black Label hatte ihre großen beiden Colosseum-Shows, ihr großes Turnier gegen Jahresende stand an und darüber wollen wir heute sprechen und dementsprechend begrüße ich meine wertgeschätzten Kollegen. Wir sind heute im Viererpack. Wenn wir noch zwei Leute haben, dann haben wir das Sixpack voll. Dazu begrüße ich zum einen den werten Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo.
Hallo, hallo. An zweiter Stelle begrüße ich, aber mindestens genauso wichtig wie die Nummer 1 ist Marcel.
Hallöchen. Wenn wir dann zu 6 sind und eine Komplettaufnahme machen, ist das dann das neue Drew Sixpack Challenge?
Ja, ich glaube schon. Und natürlich, last but not least, er war in letzter Zeit ein bisschen öfter bei uns da und er ist quasi unser Semi-Regular, vor allem wenn es Independent Wrestling geht. Hier ist Sebastian.
Ja, der Shigehiro Irie des Catch-Up-Podcasts ist wieder da. Genau. Herzlichen Dank für die Einladung und hallo zusammen.
Hallo, ich hoffe, es geht euch allen gesondert gut und auch kollektiv.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Und wir reden über das Colosseum Tournament von der PWA, was stattfand am 21. und 22. Oktober in der Liberty Hall in New South Wales, Australia. Also eigentlich wie immer für die PWA und letztes Jahr.
Haben wir noch nie in einer anderen Location veranstaltet.
Doch, so hin und wieder vereinzelt auf jeden Fall. Aber die Liberty Hall ist schon ihr Zuhause. Man erkennt sie auch sofort, finde ich. Das ist ein sehr, sehr cooles Venue.
Ja, so ein bisschen halt die Turbinenhalle von PWA. Ich glaube, das trifft's.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, das gefällt mir. Sie sollten sich auf T-Shirts drucken. Turbinenhalle Australiens. Auch wenn keiner von denen wahrscheinlich Turbinen. Ah doch, die Velocities haben schon drin gecatcht. Ja. Und Zack selber auch. Also ein, zwei Mal. Das stand an unser Colosseum Tournament. Overall nochmal an euch. So als kleiner. Obwohl, das machen wir zum Ende, ja, egal. Das Turnier fand statt zwischen 8 Teilnehmern. Das waren die beiden Velocities: das war Eman Asman, Sherry Stevens, Matt Basso, Jack J. Bonza und Zack Sabre Jr. Und sie alle kämpften um das große Iron Mercy. Das Schwert, was quasi den Turniersieger, was der Turniersieger bekommt. Also statt dem Pokal hat man dieses wunderschöne Schwert bekommen. Der Sieger hat sich am Ende des Finals noch fast damit abgestochen. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Finde ich aber sehr, sehr cool. Ist so ein bisschen ja Zero One-esque. Da gibt's ja beim Fire Festival auch dieses Samurai-Schwert dann da halt. Und ist
oder
mal was.
Den Fisch.
Und, oder den Fisch. Dann kannst du den Fisch
Delta
mit dem
Schwert.
Stimmt, Delta habe ich vergessen, die war auch dabei. Die soll natürlich nicht vergessen werden. Wollt ihr im Vorfeld irgendwas zum Turnier sagen oder so? Sonst würde ich sagen, springen wir einfach straight in die Action und machen mit den Erstrunden-Matches starten wir.
Ich fand es irgendwie tatsächlich, da durch die Nominierung oder die Teilnahme von Zack Sabre Jr. stand im Grunde genommen schon fest, wer gewinnt.
Das ist korrekt.
So, da kommen das fand ich persönlich ein bisschen schade.
Ja, das ist auch etwas, was ich zumindest im späteren Verlauf noch kritisieren werde.
Ja, dann können wir wenn du da einhaken willst, dann später nochmal drüber sprechen. Aber ja. Als ich so mir die Karte aufgemacht habe vom Tag 1, ohne großartig zu wissen, wer Teilnehmer ist und so weiter, gucke ich drauf, sehe Zack selber und wusste, alles klar.
So. Ja.
Das ist ein bisschen doof, dann in so einem Turnier dann so einen Namen von New Japan zu haben. Also klar, fürs Turnier geil, aber für die Voraussehbarkeit ein bisschen doof.
Das ist definitiv richtig. Machen wir dann aber direkt, legen wir direkt los mit dem ersten Erstrunden-Match. Jude the Dude London von den Velocities traf auf Eman Asman aus Malaysia. Das sage ich jetzt auch nur, damit so im Einklang ist, der eine von dem einen, egal. Genau, ist glaube ich, ein relativ neuer Name, zumindest für PWA. Ist eher so in der MCW-Richtung unterwegs. War wohl auch schon mal bei NWA Power, mein Beileid an der Stelle. Genau, aber eher so dann halt Deathmatch Down Under, MCW so die Richtung. Und die beiden lieferten sich in 11 Minuten dann den Opener. Sebastian, fang doch gerne mal an mit dem Match.
Ja, also ich muss jetzt hier erstmal vorweg sagen, wie du schon richtig gesagt hast, Deathmatch Down Under und so, deswegen habe ich schon ein bisschen was von ihm gesehen. Und er ist halt generell jemand, das hat man hier auch in dem Match gesehen, der ganz gut so aus dieser Underdog-Rolle herauskämpfen kann. Das hat man besonders gemerkt, weil Jude war natürlich hier der Favorit. Und es ging darum, dass Jude dann ja auch seine Agilität direkt gezeigt hat, dominant war. Und aber Emmen hat sich dann immer wieder zurückkämpfen können, ist wieder ausgekickt. Und ich muss sagen, so als gerade dann auch die Schlussphase fand ich ziemlich gut. Und gerade als Opener fand ich, war das wirklich ein gutes Match und auch gut ausgewählt, wenn man sich die anderen Erstrunden-Matches anschaut. Auch von der Länge her hat das gepasst. Also ich finde, das war gleich mal ein starker Einstieg.
Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Mir hat Emmern auch ganz gut gefallen. Wie du sagst, so ein bisschen in die Underdog-Rolle. Das passt ja auch ein bisschen. Der ist ja, ich sag mal, zumindest so von der Statur her klein und eher etwas schmächtiger. Das heißt, da bietet sich das natürlich auch an. Dude to Dude kam dann natürlich mit What is Love raus. Baby, don't hurt me. Das nochmal ganz cool. Und dann würde mich da sonst anschließen. Aber wie seht ihr das? Marcel, erzähl du doch mal.
Das war Small Guys Doing Acrobatic Things. Also, ja. Die haben einfach Dinge gemacht, die wir in unserem Leben nicht hinkriegen, ohne uns alles dabei zu brechen. Und deshalb, dadurch war das einfach eine unterhaltsame Kiste, tatsächlich. Mir hat Spaß gemacht. Auch diese 12 Minuten gingen schnell rum. Dadurch, dass sie halt, du halt hingeguckt hast, also, wie hast du das jetzt hingekriegt? Wie? Erzähl mir.
Ja, das ist richtig.
Und jemanden zu finden, der noch schmaler und noch kleiner ist als Jude London, ist schon, glaube ich, eine Herausforderung.
So. Dieter, wie steht's bei dir?
Ich fand es für einen Opener von einem Turnier sehr gut und ihr habt ja halt alles schon gesagt, ne? Also es war halt sehr akrobatisch und schnell back and forth und mir war halt schon klar, dass Jude hier gewinnt. Was ich im Vorfeld sagen wollte zu dem Turnier, schiebe ich hier kurz ein, das passt nämlich. Man hatte letztes Jahr das Colosseum ja in Zusammenarbeit mit MCW veranstaltet. Dieses Jahr jetzt nicht. Allein und dafür, dass man es trotzdem alleine gemacht hat, hat man von den 8 TeilnehmerInnen doch 4 Leute von außerhalb gebracht. Oder 3 Leute, du hast Eamon Asmund von außen, du hast Matt Basso, Delta und Zack. Genau, 4.
Ja, also ja. Die Hälfte von außerhalb. Ja, das war schon ganz cool. Ich bin auch ganz froh, dass man, wo du sagst, dass man jetzt dann doch nicht mehr dieses Double-Ding mit MCW gemacht hat. Du warst ja, glaube ich, auch in 2 verschiedenen Städten.
Genau.
Und dass man das dann lieber wieder alleine macht und sich dann sagt, okay, wir holen dann halt Leute von außerhalb, die vielleicht jetzt bei PWA nicht so relevant sind, aber dafür halt im Australian Wrestling generell halt bekannt sind. So irgendwie Matt Basso, der jetzt vielleicht dann nicht so oft bei PWA ist, aber den man halt kennt, ne? Oder halt Emin Asman, der halt bei MCW ist, was halt die andere große Liga aus Australien ist. Da lässt sich jetzt auch vielleicht drüber streiten, welche von beiden die größere ist. Aber dann von daher auch schon bekannt war, auch bis im September halt noch Intercommonwealth Champion von MCW. Also dadurch auch bekannt und ich denke, Delta kennt man auch zumindest war der Name mir ein Begriff. Ja, genau. Und und Zack kennt man ja sowieso, ne? Also, und von daher hat man das halt gut, so einen guten Misch gemacht aus eigenen Leuten und von außerhalb.
Ja.
Ja, aber was sagst du denn zum Match?
Ich sagte ja schon, gefiel mir gut. Und ihr hattet es ja soweit schon alles auch gesagt und dass Jude London hier gewinnt, war für mich auf jeden Fall klar. Und
Sehr gut. Dann machen wir direkt mit dem zweiten Match weiter, würde ich sagen. Cherry Stevens traf auf Matt Grim Basso. Das fand ich echt gut, weil man ist hier nicht dieses klassische halt David gegen Goliath gegangen, wo halt irgendwie dann der Big Man halt den körperlich Unterlegeneren, in dem Fall Cherry Stevens, halt irgendwie dominiert und dann fertig macht. Das gab es stellenweise auch, aber Sherry konnte dann gut mithalten, dann irgendwie auch nochmal Basso zweimal auf den Rücken springen, in eine Submission nehmen und sich sogar fast den Sieg holen. Das war ganz gut, dass man das mal so ein bisschen so umgedreht hat und nicht dieses Übel. Also man hätte ja auch ganz einfach dieses, ne, klassische machen können, der Große wirft den Kleinen oder die Kleine in dem Fall durch die Gegend. Es gibt nochmal ein kleines Opening und dann gewinnt der Große trotzdem. Also der Große hat in dem Fall trotzdem gewonnen. Aber für mich sogar ein bisschen überraschend. Für mich war Cherry eine große Favoritin. Aber so wie man es gehandhabt und so wie man die Matchstory gewirkt hat, hat mir das dann doch sehr, sehr gut gefallen und besser als so dieses klassische David gegen Goliath. Und dann hier auch mal andersrum, dann hat halt trotzdem der Goliath gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Auf jeden Fall direkt anschließen. Du hast schon das auch gesagt, was ich sagen wollte. Man hat halt von dieser klassischen Erzählung abgesehen. Und dann war es ja am Ende dann doch relativ klar. Ich kann verstehen, dass man Brasso allein aufgrund vom Gimmick und vom, ich sag mal, vom Körperbau weitergehen hat gehen lassen, allein als Roadblock. Aber Cherry Stevens war auch meine Favoritin. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man das jetzt so dreht in den nächsten Shows, dass sie dann halt sagt, ey, in meinem Buch stand nichts darüber, wie ich Turniermatches wrestle. Gegen große Menschen. Wird nächstes Jahr besser.
Ja, interessant, finde ich gut.
Dass sie sich vielleicht so an größeren Leuten jetzt ein bisschen abarbeitet, irgendwann einen größeren besiegt und dann halt im Kolosseum dann nächstes Jahr weiter als die erste Runde kommt.
Das würde mir tatsächlich gefallen. Das könnte man ganz gut aufspielen. Ja, gerne. Sebastian, was sagst du?
Ja, ich kann mich da definitiv anschließen. Ich glaube auch, dass der Matchausgang hier deswegen sinnvoll war, weil das auch für die nächste Runde dann auch mehr Spannung gebracht hat in dem Match. Aber da komme ich dann gleich nochmal zu, warum das dann dafür auch dann noch gut war. Ja, ich finde auch, man hat ja gut die Balance gehalten, dass Basso im Endeffekt dieser, wie Dieter schon gesagt hat, Roadblock war und trotzdem wurde hier Cherry nicht irgendwie beerdigt oder so oder irgendwie runtergeputzt. Ich finde es auch ganz gut, wenn man so ein Match hat, was halt in eine gewisse Turnierstory reinspielt und dann auch nicht so übermäßig lang. Also ich finde, so eine Art von Match, das reicht auch, wenn das halt 7,5 Minuten, was dann halt, glaube ich, lang ist.
Ja, sowas darf keine 20 Minuten
insofern geben. Genau. Insofern, dann wird es auch repetitiv und dann verfehlt es auch ein bisschen den Sinn. Deswegen, ja, ich fand das auch definitiv gut für das, was es halt darstellen sollte.
Sehr schön. Möchtest du noch etwas hinzufügen zu dem Match, Marcel? Dann bitte gerne.
Nö. Das ist, ihr habt alles gesagt, was zu dem Match zu sagen gibt.
Okay, wunderbar. Dann machen wir direkt weiter. Jetzt wurde ein bisschen Pause gemacht von den Turniermatches. Die gingen dann danach weiter. Und jetzt gab es erstmal das angekündigte Tag Team Gauntlet Match. wurde es direkt mal nach dem Einzug von SMS ein neues Team präsentiert worden ist. Es gibt nämlich jetzt bei der PWA Black Label die Backslide Girls.
Ich hab mich totgelacht.
Aus Kingsley und Shay Cassidy. Inklusive eigener Musik und Gesangseinlage. Ja, geil. Ich hab's sehr gefeiert, muss ich gestehen. das war schon sehr, 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 sehr cool. Auch Shay Cassidy, der ja erst seit ein paar Shows am Start ist. Ich glaube, im Vorfeld zu Emo Fight ist sie erst debütiert.
Genau.
Und hatte da ja auch immer schon ihren Teddybär als Begleitung mit. Und ich fand's einfach mega lustig. Ich hab mich total amüsiert damit. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Wir hatten ja geschrieben, sorry Marcel, mach du.
Nee, mach ruhig.
Wir hatten ja geschrieben, während wir das geguckt hatten live und waren auch so, was ist das für ein Fiebertraum?
Ja.
Aber mein nächster Gedanke so, TJP, wann?
Ja, ich hab's getwittert, die Backslide Girls sind die australischen Up-Up Girls.
Yo. Und ich fand's halt, also mich hat's in dem Moment sehr unterhalten und haben dann auch natürlich SMS rausgeschmissen, aber jetzt darf erstmal Marcel weiter erzählen.
Ja, keine Ahnung, ich find's irgendwie bezeichnend, dass Drew das so liebt, weil Drew hat irgendwie ein Faible für schlechte Gesangseinlagen im Wrestling.
Das ist richtig, ja.
Ich musste wirklich sofort an dich denken, als sie da am Rumtrellern waren. So. Während mir die Ohren geplatzt sind, wusste ich, Drew sitzt, hat das gerade da gesessen und hat's gefeiert und geliebt.
Ja.
wie vorhersehbar. Ja, deren Teddy hat auch für mich die größten Emotionen in dem Match gesorgt, als Joker and the Thief später diesen Teddy angegangen haben. War ich sehr, sehr wütend. Ja, und ansonsten, also wollen wir jetzt schon aufs komplette Match eingehen, weil das komplette Match war irgendwie, ja, ein Roller nach ein Roller.
Ja, du kannst gerne anfangen, bitteschön.
Ja, also, ne, SMS, wofür steht SMS eigentlich?
Ich glaube, das hat gar keine Bedeutung.
Skandalös.
Bei Cage-Match steht keine Bedeutung tatsächlich, da steht nur SMS.
Ich glaube, das hat auch...
Vielleicht boykottieren die auch einfach nur WhatsApp und schreiben sich noch oldschool-mäßig SMSen. Wer weiß. Ja, wie gesagt, Backside Girls und SMS haben angefangen. Hat nicht lange gedauert, bis die Backside Girls SMS dann eingerollt und gepinnt haben. Dann kam Joker and the Thief. Das war nach 3 Sekunden gefühlt vorbei. Da wurde dieser Teddy eingesetzt und dann gab es schon den Einroller. Ja, und dann so ging es dann irgendwie hin und her. Irgendwie haben sich Joker and the Thief beide so ein bisschen so durchgemogelt, habe ich das Gefühl. Auch dann gegen MK Plus Ultra, wo Moretti die anderen alle vom Ring weghält und Townsend dann die Ablenkung ausnutzt und den Pinfall holt. Also es hat Spaß gemacht, aber ich würde es jetzt nicht als die riesige Tag Team Match Offenbarung sehen.
Ja, Sebastian, wie siehst du es? Auch dann gerne deine Meinung zu den Backslide Girls noch, wenn du möchtest.
Also ich habe tatsächlich bei den Backslide Girls auch direkt gedacht, das ist so nach dem Motto so Mama, ich will Tokyo Joshi Pro, wer hat Tokyo Joshi Pro zu Hause so.
Ja, yeah, genau.
Also ich fand das auch ganz witzig. Ich muss sagen, mit, was er hat das eigentlich gerade schon gut gesagt, mit Joker and the Thief, dass sie sich da so durchgemogelt haben. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die wieseln sich da durchs Match. Und das passt natürlich perfekt für Leute mit dem Gimmick einfach. Ne? Also wenn du schon so Joker und the Thief hast und auch so auftrittst, wie die beiden auftreten, hat das perfekt reingepasst. Was ich noch wirklich positiv erwähnen möchte, ist, dafür, dass das ein Tag-Team-Gauntlet-Match war, ging das nicht sonderlich lange. Also, ja. Das ging 17 Minuten. Ich meine, wir haben schon Tag-Team-Gauntlets bei der WXW gesehen, die gingen doppelt so lange.
Ja, oder erinnere dich mal an alte Shikara-Gauntlets, die 70 Minuten gingen oder so.
Ja, deswegen in der Kürze war das durchaus unterhaltsam. Das hätte ich jetzt auch nicht noch länger haben müssen, aber ja, da gehe ich definitiv mit dem, was auch Marcel zum Beispiel schon gesagt hat.
Also sie haben halt einfach nur direkt das abgefeuert, was sie abfeuern mussten, ohne Primamborium drumherum halt, ne?
Genau.
Dadurch wurde es dann halt kurz und knapp, ohne irgendwelche riesigen Einlagen dazwischen, 20-minütige Entrances und so eine Scherze.
Ja, okay, dann muss ich jetzt meckern. Also es war an für sich was gut. Handwerklich war das gut. Die einzelnen Matches gingen auch alle halt relativ flott, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt. Aber Punkt A. Wenn du ein Gauntlet machst und die Champions sind drin, warum setzt du die und die Champions sowieso gewinnen? Warum packst du die Titel nicht aufs Spiel? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, warum lässt du hier die Champions quasi den Clean Sweep machen? Die haben ja außer das erste Team, haben die alles eliminiert. Du hast quasi jedes Team, was da, was es irgendwie bei PWA gibt, außer die Velocities, weil die im Turnier waren, sind in diesem Match drin. Und du lässt die Champions die einfach alle wegfegen. Wer soll denn jetzt als nächstes ein glaubwürdiger Contender sein?
Also dazu hast du tatsächlich recht. Da habe ich null drüber nachgedacht. Aber im Grunde genommen, außer die Backslide Girls, können die sich gegen alle hinstellen und sagen, wir haben uns doch schon besiegt. Was wollt ihr denn
also
jetzt?
Ja, also es ist halt, okay, Backpan fällt halt weg, weil, reden wir später drüber, PPK haben sie eliminiert. MK Plus Ultra, gut, das war eine andere Kombination, weil Kai Drake war nicht da, weil er noch verletzt ist, aber trotzdem halt. Und die haben sie halt alle weggefegt. Also warum? Was willst du da jetzt aufbauen? Du hättest halt perfekt machen. Du hättest das ja so machen können. Und keine Ahnung, das letzte Team, dann okay, Backpain hätte jetzt nicht funktioniert, aber dann hättest du ein anderes Team nehmen können. Hätte dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, schlägt The Joker and the Thief mit ihren eigenen Waffen und reverse den Roll-Up oder sowas und staum dann ab. Und dann kannst du sagen, okay, wir haben das Gauntlet gewonnen, wir haben halt die Champions selbst besiegt und haben jetzt einen Anspruch auf die Titel, aber so funktioniert das halt nicht mehr. Und das ist halt, das ist für mich halt dann Quatsch. An der Stelle leider, aber Dito, du hast noch nichts über das Match gesagt, du darfst gerne noch auch deine Worte. Zu machen. Okay, Dito ist anscheinend gerade off.
Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu.
Ich habe mich vergessen zu muten.
Dann bitteschön.
Ich sagte, scheiße, jetzt bin ich raus. Ich sagte, ich kann deine Kritik nachvollziehen. Zu dem Thema Tag Team Number One Contender kommen wir ja noch bei einem Match bei Tag 2. Und ich kann es verstehen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil es ja auch einfach in dem, klar, Clean Sweep, die haben alle besiegt, aber das war ja auch nicht mega clean. Sie haben sich ja, wie ihr gesagt habt, durchgewieselt, sei es irgendwie ein Stuhl von rechts nach links geworfen und so weiter und so fort. Was mir aber sehr gut gefällt, was für eine Charakterentwicklung hat Jimmy Townsend genommen?
Das ist super, das stimmt.
Also überleg mal, wir haben ihn vorletztes Jahr noch gesehen im auf dem Spielplatz gegen Billy Preston.
Ja.
Und jetzt ist der, hat der so ein cooles Gimmick in so einem coolen Team und Mick Moretti eh super. Und das freut mich so sehr für ihn, dass er sich da so jetzt entwickelt hatte. Und wie gesagt, ich war froh, dass es so schnell ging. Und das Wichtige passierte ja nach dem Match.
Ja, dann erzähl das doch auch direkt mal.
Ja, Joker und Steve haben dann auch Backpain gewonnen, weil Backpain besiegt so, weil Jimmy einen Stuhl reingebracht hat und Backpain sich mit dem Stuhl gegenseitig so halb ausgeschaltet haben. Joker und Steve sind direkt gegangen. Jack Payne war genervt. Backpain hat ihn halt angegriffen und Backman hat ihn halt angegriffen und ist gegangen. Und auf jeden Fall hatten wir anscheinend Disput zwischen Backpain. Das hatten wir aber auch bei Tag 2 gesehen, wohin das führte dann am Ende.
Genau. Hat sich die Trennung zwischen denen irgendwie angedeutet?
Nee, absolut nicht.
Weil ich sehe nämlich dann, also war an Tag 2, ich war völlig verwirrt, okay, ja, die sind gegeneinander geturnt. Aber direkt an Tag 2, das Last Man Standing Match, was auch ein Unfall von einem Last Man Standing Match war, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich war so, das geht ein bisschen schnell. Also wo ist denn da der Aufbau hinter?
So, das war also halt ein bisschen... Wir können ja mal kurz drauf eingehen, schon direkt, dann müssen wir das gleich nicht machen.
Ja.
Bei Tag 2 beim Fanfest haben sich Backman und Jack Payne ein bisschen gekloppt. Und dann hieß es plötzlich als viertes Match, ja, wir haben jetzt ein Last Standing Match. Special Ref Jimbro Jesse. Und es hieß dann Backman gegen Jack Payne. Und Marcel, erzähl mal.
Also, Kai, ich glaube, auf das Match braucht man nicht großartig eingehen. Wenn man Last Man Standing sieht, erwartet man nicht, dass es maximal so ein bisschen Relaxed Rules Kram ist. Und Jack Payne ja am Ende verliert und die Stiefel im Ring gelassen hat. Also vielleicht hat er tatsächlich vor aufzuhören und deswegen hat man es so schnell zack, zack durchgezogen.
Ja, mit Backmans. Das kann ich mir fast vorstellen, dass das der Grund vielleicht ist, dass er irgendwie, ja, oder nicht aufhören, aber vielleicht Pause machen muss oder sowas und dass man das deswegen so ein bisschen gerusht hat.
Er selber und PWA haben bei Insta auch geschrieben, dass er retired.
Oh. Ja. Dass man deshalb das... Ich finde es schade, dass man dann nicht noch das zu einem bisschen mehr aufgebaut hat für über ein oder zwei Shows. Er muss ja nicht so viel machen, so veranstaltet PWA ja auch nicht. Nee. Wäre dann auch irgendwie für Batman irgendwie, glaube ich, der bessere Outcome gewesen, als direkt so ein gefühlt hingerotztes Last Man Standing Match abzuliefern. Weil es war kein Last Man Standing Match. Also jeder, der schon zwei Last Man Standing Matches gesehen hat, weiß, wie die normalerweise von der Brutalität her sind. Aber vielleicht geht es auch körperlich nicht. Ja, aber das war halt so auch die Frage, die ich im Vorfeld dann hatte bei Tag 2, genau. War so, hä?
Nee, der ist wohl relativ kurzfristig retired.
Ja, vielleicht haben sie einfach Lebensumstände geändert, wer weiß. Ja,
genau.
Sebastian, möchtest du irgendwas zum Last Man Standing Match da noch loswerden? Dann greifen wir das einfach schon mal vor.
Ja, das, was jetzt du gerade gesagt hast, ist Marcel, das stimmt. Ich fand das trotz, also das ist nicht unbedingt das mit Standing Match, was stimmt. Ich fand es halt mit dieser Dynamik da mit Jimbo Jesse als Special Referee und so und dann diesem Betrayal quasi und so, fand ich es trotzdem ganz gut gemacht. Ich finde auch, dass das ganz gut die Emotionalität rübergebracht hat. Aber ja, es wirkte schon auch alles ein bisschen so, wo kommt das jetzt her? Das fand ich auch. Aber wenn das halt diese Umstände waren, da kann man ja dann wahrscheinlich auch nichts dran machen und ja, ich glaube, sie haben wahrscheinlich noch so das Beste dann draus gemacht, was sie draus machen konnten. Und mehr ist dann halt manchmal auch nicht möglich, ne?
Das stimmt schon. Fand es jetzt nicht so ganz so katastrophal. Es war halt in Ordnung, aber jetzt auch nichts, was irgendwie hängen bleibt und dann auch den Umständen vielleicht, dann vielleicht wirklich einfach geschuldet ist, dann schade, aber so ist es dann halt. Okay, ich würde sagen, wir springen dann aber wieder in den Tag 1 zurück. Denn die beiden anderen First-Round-Matches standen noch an. Und im ersten, oder dann im dritten, beziehungsweise stand für mich dann auch das beste Match der ersten Runde an. Nämlich Onkel Jack Bonza traf auf den New Japan World Television Champion Zack Sabre Jr. in meiner Meinung nach einem sehr, sehr guten Match. Das fand ich richtig gut. Das hat dann auch von den Stil natürlich gut gepasst. Das ist auch so, als wenn ich halt irgendwie da so ein australischer Promoter wäre oder hier der Herr Black Label wäre oder so. Und ich würde Zack selber für eine Show kriegen, das wäre genau das Match, was ich booken würde. Zack selber gegen Jack Bonza, ne? Das wäre das Ding, was ich booken würde. Wenn ich nur ein Match zur Verfügung hätte, dann wäre es das. Und ich für meinen Teil habe da halt was Gewisses erwartet und ich habe halt genau stilistisch und matchtechnisch das bekommen, was ich halt erwartet habe. Und war deswegen damit sehr zufrieden, aber Marcel, sag du doch mal gerne.
Ein schöner Styles-Clash, ne? Zwischen technischem Ansatz und Powerhouse. Und das war sehr, sehr gut ausgespielt. Und das so, dass es am Ende Bonza ihm Zack selber so gut zusetzen kann, dass der einen Roll-Up auspacken muss, für das Wochenende der Roll-Ups bei PWA, um den Sieg dann einzupacken. Von daher, das war, du hast es gesagt, das beste Match der ersten Runde. Und zwar by far.
Ja, definitiv würde ich auch sagen. Sebastian, was sagst du?
Ja, ich kann mich da absolut anschließen, wie du das auch schon gesagt hast, Marcel. Es war halt vor allen Dingen gut zu sehen oder fand ich auch wirklich gut gemacht, wie dann Zack selber am Ende gewinnen muss, weil eben Bonza auch durchaus stark dargestellt und auch eigene Chancen hat und dadurch wurde es halt auch wirklich spannend. Spannender, als ich das vielleicht vorher gedacht hatte, weil er hat ja schon recht gesagt, es ist so ein bisschen, ja, wenn Zack selber auf der Card ist, dann ist ja eigentlich klar, wer gewinnen wird. War ja auch im Endeffekt so. Aber trotzdem haben sie es in jedem Zack selber Match doch geschafft, dass ich Zweifel hatte. Und das ist was Positives, finde ich. Ja. Und insofern, schließe ich mich auf jeden Fall an. Für mich bestes Match der ersten Runde und zweitbestes Match der Show von Tag 1. Wobei es vielleicht wrestlerisch sogar das beste Match ist, aber es gab ein Match nachher, das fand ich im gesamten Paket noch besser.
Ja, ist richtig. Ja, Dieter, wie sieht's bei dir aus?
Ich fand das auch von den Turniermatches in der ersten Runde das beste Match natürlich. Ihr habt da aber auch alles schon zu gesagt.
Es hat auch am meisten Zeit gekriegt. Das ist halt unfair auch zu sagen. Es war halt von vornherein klar, dass das beste Match der ersten Runde wird. Ne?
Vor allem, du hast ja auch so gesehen die beiden besten Singles-Wrestler in dem Block.
Eben.
Und in dem Turnierblock. Und ich fand es halt auch schön, dass Zack mit seinen Transition und Submissions kennen wir. Aber Bonza war nicht nur stark, sondern er hat ja auch Transitions angebracht. Sehr gut.
Ja, Bonza ist ja jetzt nicht nur so das Powerhouse der Brawler, sondern der ist ja durchaus auch technisch unterwegs halt. Von daher hat das schon für einen guten Mix gesorgt, fand ich.
Ja.
Und ich habe hier ein bisschen nach gehofft, weil unser Onkel Jack ist ja auch Mitglied des Bullet Clubs, der Rogue Army. Habe ich halt mir so ein bisschen eingeredet, okay, vielleicht schafft man es irgendwie doch, dass Zack halt durch irgendwie so ein Fuck-Finish oder sowas dann halt rausfliegt, um ihn halt zu protecten und ihm nicht den Turniersieg zu geben. Das war sowas, was ich mir eingeredet habe. Und habe dann, ich glaube kaum, also es wundert mich, dass ich es sage, aber ich habe gehofft, dass wir Bad Luck Farley sehen. für irgendeine Shenanigans, aber wenn man ihn mal braucht, dann ist er nicht da, ne? Er ist sonst immer da, wenn man ihn nicht braucht, so wie Herpes halt, ne? wobei, mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, wo man Herpes gebrauchen könnte, aber never mind. Und von daher, naja, dann war halt relativ auch klar, dann, also spätestens dann war dann auch klar, okay, ja, wir wissen alle, wer dieses Turnier gewinnt.
Go! Mighty Vecchio for the Catch Club here in 16 Karat. Yeah!
Und was ich mir da ein bisschen offener gewünscht hätte, wäre im nächsten Match. Da traf nämlich Paris de Silva auf die uneheliche Tochter von Max the Impaler, Heidi Howitzer und Alpha Female, nämlich Delta.
Was eine Erscheinung.
Ja, fand ich auch gut. Aber mein erster Gedanke war wirklich so, das ist das Love Child hier von Max the Impaler und von Alpha Female. Im positiven Sinne. Wohl angemerkt. Und hier hätte ich mir dann auch tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass man wenigstens dann in einem Match so den Trigger pullt und jemanden vielleicht da gewinnen lässt, wo man es vielleicht nicht so direkt erwartet hätte. Dass man einfach hier vielleicht dann irgendwie, ja okay, es ist halt Paris de Silva, ist halt einer der größeren Namen von PWA, aber so ein Upset, es hätte ja hier auch gepasst, weil sie halt dann irgendwie dann auch körperlich halt ihm überlegen ist und so weiter, also hätte es hier noch am ehesten gepasst vielleicht. Und das hätte mich so ein bisschen gefreut, wenn man da jemand von außerhalb dann, also jetzt mal Sex selber ausgeklammert, dann irgendwie dann halt hätte weiterkommen lassen. Dennoch war es ein solides Match, würde ich sagen. Aber wie seht ihr das? Dieter, du hast zweimal der Letzte, fang du mal gerne an.
Ich fand es, ich fand es von den Matches tatsächlich das Schwächste von den Erstrunden-Matches.
Ja.
Weil ich dann auch so war, ja, ich will jetzt den Main Event sehen, danke. Weil ich da mega drauf gehypt war auf den Mainer. Und, ja, also, ich kann dir zustimmen, aber mir war halt schon klar, dass sie Paris de Silva auch weiterkommen lassen. Weil sie natürlich auch die ganze Zeit drauf eingespielt haben. Ja, vielleicht sehen wir die Velocities im Finale.
Ja, stimmt.
Und das war ja so, das war ja auch so eine Art Story des Turniers, ob man die Tag-Team-Partner gegeneinander stellt. Und genau, also ich fand's okay, aber wie gesagt, von den vier Matches das Schwächste, und was du gesagt hattest, so ein Upset von einer unbekannteren Person, wäre cool gewesen. Das wäre auch das Match, wo ich sag, das wäre am offensichtlichsten gewesen, wenn du es hier gemacht hättest.
Ja, und du hättest halt auch so einen coolen Heavyweight-Clash vielleicht machen oder so einen Powerhouse-Clash machen können von Delta gegen Matt Grasso.
Ja, genau.
Ja, gut, hätte nicht funktioniert, wenn einer von denen ins Finale kommen, aber so. Das hätte ich mir schon gewünscht. Aber was sagst du denn, Sebastian?
Also erstmal muss ich vorweg sagen, ich bin nicht ganz objektiv, weil ich finde Delta super. Ich fand die schon super, ich habe die vor allen Dingen hauptsächlich gesehen in der Anfangszeit bei Riot City. Newcastle und so, bei Riot City war sie ja mit ihrem Bruder im Tech-Team tatsächlich. Das gibt's ja auch nicht so oft, Bruder-Schwester-Tech-Team.
Wer ist das?
Und die heißt auf jeden Fall die Bradys und der Bruder heißt auch die Brady, heißt der Bruder, genau.
Ah.
Die ist ja auch noch gar nicht so lange im Wrestling. Ich glaube jetzt 3 Jahre bald. Ich glaube noch nicht ganz. Und ich finde halt, das hat man in dem. Also ich würde sagen, für mich, ich fand's tatsächlich, für mich war es so, dass zweitschlechteste oder drittbeste Match aus der ersten Runde. Ich fand es tatsächlich persönlich besser als Sherry Stevens gegen Matt Besso, weil was mir hier gefallen hat, ist, dass man mal ein Intergender-Match hatte, wo die Frau quasi der Goliath war.
Stimmt, ja.
Das siehst du ja wirklich selten und das fand ich super und das finde ich sowieso, ich finde, du hast ja gerade schon gesagt, Drew hier, Lovechild, Heidi Howitzer und so weiter, Max the Impaler, das ist es halt auch. Sie ist eines der glaubwürdigeren, ich will nicht sagen Monster, aber schon so ein bisschen krasseren Powerhouses, was ich aktuell kenne, so geschlechterübergreifend. Und deswegen, das hat mir hier gut gefallen. Es war jetzt nicht auf dem Niveau, natürlich nicht von Saber gegen Bonzer und auch nicht auf dem Niveau vom Opener, finde ich. Aber wie gesagt, ich finde es ungefähr auf einem Niveau mit Besser gegen Stevens und mir hat sogar persönlich ein bisschen besser gefallen.
Ja, sehr schön. Marcel, du fehlst, glaube ich, noch, dann bitteschön.
Ja, ich stimme Sebastian da voll und ganz zu. Mir hat's auch besser gefallen als Besso gegen Sherry Stevens. Ich mochte nämlich, dass es so eine richtig schön ebenbürtige Sache war. Auch wenn Delta körperlich überlegen war, haben sie trotzdem ein ganz normales Match miteinander gewirkt. Mit einer richtig schönen Portion Powerhouse von ihr und halt seinen High-Flying-Einsätzen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen, tatsächlich. Ich würde da dementsprechend mitgehen und sagen, dass Matt Besso, Cherry Stevens, obwohl es ein richtig gutes Match war, das schlechteste von den vier Erstrunden-Matches war. So, da bin ich so ein bisschen in die Richtung auch unterwegs.
Ja, klingt doch gut.
Was man aber trotzdem sagen muss und einfach nebenbei erwähnen muss, keines der vier Erstrunden-Matches war schlecht.
Das stimmt.
So, war das war, da war kein Stinker dabei. Ich glaube, an Tag 1 war generell kein einziger richtiger Stinker dabei. Auch wenn das Tag Team Granted jetzt nicht das beste Match aller Zeiten war. Aber Tag 1 einfach insgesamt einfach eine runde Nummer.
Ja, das stimmt. Man hat ja auch, muss man sagen, ne, man hat jetzt auch dann bewusst, denke ich mal, die ersten Runden-Matches alle relativ kurz gehalten. Also das längste war halt das Zack gegen Bonser-Match mit 15, dann 1-11. 7 und 10 Minuten, also das ist halt alles noch sehr im humanen Bereich und man hat jetzt hier nicht dann direkt so, keine Ahnung, die dann alle irgendwie 20 Minuten oder sowas wresteln lassen in der ersten Runde, so, das hat's dann irgendwie auch nochmal ein bisschen knackiger alles gemacht, finde ich. Und Dina hat's eben schon gesagt, ja, ich hab Bock auf den Main Event während des Matches. Das hat sich auch der Tuckman gedacht, der hat gedacht, die Leute haben Bock auf den Main Event, ich mach mal schnell. das Soul of PWA Title Match stand an. Der Unsocial Jordan verteidigt seinen Titel gegen den Tuckman. Und Jordan hält dann natürlich vorher nochmal eine Promo, labert ein bisschen, zieht ein bisschen Heat auf sich halt. Und der Tuckman kommt raus und wämpft ihn dann halt in 14 Sekunden weg. Und ich muss sagen, ich fand das richtig geil. Weil das hat einfach perfekt gepasst zu zum Tuckman. Und das hat perfekt halt zu Jordan gepasst. Weil Jordan ist immer dieser Heel, der immer halt die Fresse aufmacht. Und immer über alle Leute herzieht, immer versucht den Heat so weit möglich zu ziehen, wie es geht. Ja, und diesem hat er halt den Mund zu voll gemacht, hat halt Tuckman auch ein bisschen unterschätzt und wird halt einfach weggeklatscht. Das hat einfach perfekt gepasst in die Story und zu dem Heel-Charakter, der halt Jordan ist. Und deswegen, ich habe jetzt schon länger über das Match geredet, als es eigentlich geht, aber ich hab das einfach richtig hart gefeiert in dem Moment, muss ich gestehen.
Es hat einfach gepasst, weil er quatscht ihm da eine Kante ans Knie. Und rennt dann halt direkt in den Finishing-Move und das Ding ist vorbei. So, das ist einfach direkt eine Karma-Schelle dafür. Ich meine, ich habe ihm nicht zugehört, aber was er ihn da einfach voll gelabert hat mit, ne?
Und ja, genau.
Deswegen, ich fand das genauso gut in dem Moment wie du, weil es einfach gepasst hat und auch gerade vor Main-Event ist das, glaube ich, besser, als wenn die dann nochmal irgendwie so in 20 Minuten catchen müssen oder so.
Ja, genau.
Ja, richtig. Aber was sagt die anderen zwei?
Ja, ich fand's, ihr habt's halt schon gesagt, ich fand's für die zwei Personen, die beteiligt waren, war's perfekt. Jordan hat sich beschwert über den Tuckman, weil Coliseum, größte Show des Jahres, wen er schon alles gewrestelt hat. Und da hat er wirklich auch ein paar größere Namen aufgezählt und so, ja, und The Tuckman. Ja, und dann ging das Match los, Urinage und fertig. Nagel, genau. Und dann war es halt auch vorbei.
Ja, genau.
Und ich habe mich auch richtig gefreut.
War witzigerweise auch die erste Titelverteidigung von Unsocial Jordan. Das war gerade doch umso besser, dass er einfach, seitdem er die Titel hatte, nicht einmal verteidigt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Zeit PWA-Shows waren, aber...
Ja, der war storyline-mäßig verletzt.
Ah, okay. Aber dann passt ja noch umso besser, weißt du, das ist einfach seine erste Titelverteidigung und wieder nach 14 Sekunden, ciao, Kakao.
Ja, genau. Ja, Sebastian, willst du noch was hinzufügen?
Ja, ich kann mich eigentlich all dem anschließen und ich finde, wie auch schon gesagt, gerade auf der Position mit den Leuten hat das halt wirklich super gepasst. Vor allen Dingen auch, man könnte jetzt sagen, irgendwie vielleicht, ja, schadet das Jordan oder so. Finde ich eigentlich nicht, weil das war ja so ein klassisches, so Hochmut kommt vor dem Fall. Das war ja von ihm selber quasi, also durch den eigenen Fehler. Und gerade wenn du dann auch nochmal so einen Main-Event danach bekommst, wie du ihn jetzt bekommst, finde ich das besser, als wenn da jetzt nochmal ein 10 oder 15 Minuten Match gewesen wäre.
Ja, genau. Ja, ich glaube auch nicht. Also Jordan ist ja auch ein Charakter. Sein Charakter ist darauf ausgelegt, dass er halt auf die Fresse kriegt, weil du das halt sehen willst und du willst halt den Pop kriegen dafür, dass der Typ aufs Maul kriegt, weil du ihn halt hasst, in dem Sinne, weil er halt Scheiße labert die ganze Zeit. Und
so ein bisschen so ein australischer Norm Harras.
Ja, genau, genau. Perfektes Beispiel. Und sein ganzer Charakter ist ja quasi darauf aufgelegt. Klar muss er dann hin und wieder auch mal was gewinnen, damit halt der Moment größer ist. Aber das ist ja sein Charakter, der labert halt. Und du hast ihn halt einfach dafür, was er erzählt. Und deswegen willst du, dass er auf die Fresse kriegt. Und das hast du halt hier bekommen. Und deswegen war es halt super. Apropos super. Schließen wir doch den ersten Tag auch dann perfekt ab mit dem PWA Heavyweight Title Match. Ricky South verteidigt seinen Titel gegen die Siegerin des PWA Rumbles, gegen die Metro-Card-Winnerin, die Queen of the Metro, so. Und was sie noch alles vorher gemacht hat, Jessica Troy. Ja, Sebastian, fang du doch jetzt mal gerne an.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, allein das Intro-Video war schon Gänsehaut, fand ich. Also man hat wirklich gemerkt, das finde ich, das ist an jeder Pore da rausgetropft, wie wichtig dieses Match war und was dahinter stand. Aber das hat man auch im Nachhinein wirklich gemerkt an den Reaktionen. Auch das Match selber. Also ich kann es jetzt schon mal vorweg für mich sagen, für mich bislang definitiv mein Match des Monats Oktober und für mich durchaus auch ein Match of the Year Contender. Also ich fand es wirklich sehr gut, weil es einfach, es war auf der einen Seite wrestlerisch wirklich stark, was man auch bei den beiden absolut erwarten kann. Aber vor allen Dingen, es hat mich zumindest von Anfang an mitgerissen. Und gerade in der Schlussphase war es dann auch wirklich so, dass ich da absolut mitgegangen bin und auch wirklich wollte, dass sie es dann gewinnt, und richtig mitgefiebert hat. Und am Ende hat sie es ja auch gewonnen. Also das war so ein Match, da war ich tatsächlich, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, Dia und Drew, da war ich ähnlich drin wie bei Starboy Charlie gegen Titus Alexander bei Riscos Pro. Das hat mich auch ähnlich mitgerissen, wobei das hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, einfach mit dem, dass dann jemand wie Jessica Troy, die ja auch für australisches Wrestling sehr viel gemacht hat, schon, das klingt lustig, wenn man sagt, sie hat schon für australische Wrestling so viel gemacht, weil die ist ja 26, aber die ist ja trotzdem schon fast 10 Jahre dabei. Und die, nächstes Jahr, glaube ich, 10 Jahre, und war ja auch schon in den USA unterwegs und alles Mögliche. Und dass halt einfach eine Frau diesen Haupttitel gewinnt, das ist dann schon wirklich eine heftige Sache, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, ich habe es auch von ihren Peers und von den Leuten um sie herum mitbekommen. Shazam McKenzie zum Beispiel, wie wichtig das für sie war. Das hat sich einfach sehr, sehr groß angefühlt und war ein perfektes Ende für den ersten Tag. Ich kann auch jetzt schon mal vorweg sagen, für mich war es das beste Match von beiden Shows.
Ohne Wenn und Aber, also
komplett.
Gibt's keine Diskussion drüber, meiner Meinung nach. Definitiv. Aber Dina, dann mach du doch mal gerne weiter. Oder warst du fertig, Sebastian? Ja, ne?
Ja, ich war fertig.
Ey, dann Dina, bitteschön.
Dieses Match, ich war da auch von Sekunde 1 drin. Du hast gerade dieses Intro-Video angesprochen. Du sagst Intro-Video, in meinem Kopf kommt gerade direkt dieses I'm Just a Girl-Lied. Ich krieg direkt wieder Gänsehaut von hier bis Meppen, weil ich das auch so krass fand und die haben das so aufgespielt und so gut und dann Ricky South Entrance, immer großartig mit dieser Trommlerin dann am Anfang.
Und die einfach viel zu leidenschaftlich dabei aussieht.
Die hatte richtig Spaß.
Großartig fand.
Ja. Und an alle Zuhörerinnen hier an dem Podcast und auch an euch, wenn jemand diese Version von der Entrance-Team von Ricky South findet online, bitte mir zukommen lassen. Ich finde es nicht. Und zu dem Match, boah, das war so gut. Troy ist direkt draufgegangen und dann South und ja, dann gab's einen Ref-Bump und dann ging das Licht aus. Du, was passierte dann?
Big Quatsch war im Ring.
Ey, ich bin so gepoppt, Alter.
Das war schon sehr geil.
Das war schon richtig gut. Und Big Quatsch war wieder da, der jetzt auch ein halbes Jahr nicht mehr da war, nachdem Ricky South ihm auch die Maske abgezogen hatte. Und Chokeslam gegen South, er geht weg. Troy ist wieder da, was mir dann gefiel. dass das Match nicht dann vorbei war, sondern noch so 5, 6, 7 Minuten ging.
Ja, stimmt.
Dass sie es quasi trotzdem aus eigener Hand, aus eigener Kraft geschafft hat. Ja. Weil dem Jokeslam, den hat er auch ehrlich gesagt kaum gesellt. Und, also, dieses Match of the Year Contender, da muss ich Sebastian zustimmen. Ich war da auch emotional so drin. Auch die ganze Story, die sie ja quasi über das ganze Jahr erzählt haben. Ich fand es so gut und was man für Steine ihr in den Weg gelegt hat, weil sie halt die Frau war. Der Rumble-Sieg hat nicht gereicht. Jack Bonzo hat gesagt, nee, du schaffst das nicht. Dann hat sie quasi den Schlüssel gewonnen. Und Ricky Starks sagt, ja, löst den doch jetzt gegen mich ein, dann siehst du, dass das nicht verdient ist, wenn du gewinnst. Sie hat gesagt, nee, wir sehen uns beim Kolosseum. Und sie hat alles gegeben und, das war, so gut. Und jetzt Marcel.
Ja, du hast es schon gesagt, eine kleine Berg noch, ganz viel Liebe für dieses gestreckte Top von ihr.
Oh ja, also, ja, die neue Gier hat sie auch.
Ja, mit diesem gestrickten Oberteil fand ich sehr, sehr sweet. Auch, glaube ich, noch habe ich noch nie irgendwo gesehen im Wrestling, außer vielleicht bei einem Einzug oder sowas. Fand ich eine coole Idee, gefällt mir sehr gut. Und auch, du hast es schon erwähnt, dieses Can she overcome? So, kann sie diese Hürde überwinden? Diese, was ja auch Teil der Storyline war, wo ihr natürlich nochmal mehr drin wart als ich und einfach auch emotional investierter. Aber selbst ich habe das von vornherein spüren können, wie wichtig das einfach ist. Das haben sie so gut hingekriegt, dass jeder, also ich glaube, du hättest noch nie vorher Peter geguckt, wäre das deine allererste Show gewesen. Du siehst diesen Clip im Vorfeld, du siehst diesen Aufbau des Matches. Dann bist du nur einfach drin. Das hat auch, also für Leute, die nicht drin sind, funktioniert das. Und für Leute, die wie ihr, oder auch ich ja nur so zum Teil, emotional so investiert seid, noch mal mehr. Und das ist einfach, finde ich, eine ganz, ganz große Leistung an der Stelle. Auch so Kleinigkeiten, ne? Jessica als Armkollektor geht natürlich gegen den Arm. Ricky versucht, ihr Bein zu brechen. Ricky, der den Referee angeht und dafür eine Schelle kassiert. Auch wenn es dann trotzdem den Ref-Bump gab. Die Nummer mit Fudge war einfach großartig. Und dann halt am Ende dieser Moment, wenn Ricky tappen muss. Also einfach overall einfach ein sehr, sehr starkes Match.
Ja. Ja. Für mich ist es der Feel-Good-Moment des Jahres bis jetzt im Wrestling. Mega. Einfach dieses, ich hab das schon 2, 3 Mal im Pod gesagt, aber Wrestling ist am geilsten, wenn du einfach diesen Full-Circle-Moment hast und du einfach merkst, okay, das ist jetzt einfach der Riesen-Payoff für all das, wofür diese Monate gearbeitet worden ist. Also wenn der Plan halt aufgeht, das wollte ich sagen. Und wenn du diesen Moment einfach hast, dann ist es einfach schön und dann gibt es einfach nichts Schöneres im Wrestling als genau das, was da gerade passiert ist. Das war einfach par excellence war das einfach hier executed, wirklich, ne? Wie schon gesagt, vom Anfang mit dem Hype-Video, wo du komplett drin warst, du hast einfach mitgefiebert, du wolltest einfach, ich habe das ja auch live gesehen, du saßt einfach hier und wolltest, dass Jessica Troy dieses Match gewinnt, weil sie einfach so viele Steine in den Weg gelegt hat, weil sie so viel fressen musste und weil jetzt einfach dieser Zeitpunkt für sie gekommen sein musste und deswegen, es war einfach perfekt. Und dann einfach der Moment, als es dann vorbei war, alle kamen in den Ring, auch nochmal ein großer Pop, als Madison Eagles da mit dem Ring war, die man ja fast gar nicht mehr sieht. Und auch die ganzen anderen Leute hier,
quasi.
Genau, das Damen-Roster quasi halt von PWA. Das war einfach ein schöner Moment und das ist einfach, das war einfach geil, das war einfach wunderschön, so ein schöner Full-Circle-Fulfill-Moment und einfach ein perfekter Abschluss für die Show und einfach für mich, zumindest für dieses Jahr, was Wrestling angeht, der Feel-Good-Moment schlechthin. Ja, und damit hat auch der erste Tag geendet. Wie ich finde, overall eine wirklich gute Show, die auch ein vernünftiges Pacing hatte. Also das einzige Match, was halt etwas länger war, war der Main Event mit 25 Minuten. Das war aber halt ein Storytelling-Match. Das heißt, das ging auch da klar, dass das so lang geht. Und der Rest alles 15 Minuten und drunter. Was ich sehr, sehr angenehm fand zum Gucken dann, wirklich.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Also ich sehe, bei Cage Match gibt es eine 9er-Wertung, die ist von Sebastian. die kann ich auch tatsächlich so übernehmen, weil das war wirklich, das war wirklich eine Show, vor allem auch eine Turniershow und dann auch mit dem Main Event. So macht man's. Und das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, würde ich komplett mitgehen. Auch schön, wie sie die Turniermatches unterbrochen haben mit dem Tag Team Gauntlet Match. Und dann vor dem großen Main Event nochmal diese Nummer mit Tuckman an Social Jordan. Vom Pacing her sehr, sehr gut umgesetzt dadurch. Du hast die wichtigen Sachen und unterbrochen von so einfach ein bisschen Quatsch. Oder einfach nur unterhaltsamen Sachen. Und obwohl es 25 Minuten ging, der Main Event, hat er sich nicht wie 25 Minuten angefühlt.
Ja, aber dann war halt so drin, dann war es halt nicht so schlimm.
Genau.
Ja, man muss halt auch sagen, was mir auch sehr gut gefiel bei beiden Shows, das Pacing, die gingen ohne die Pause, gingen die beiden Shows so 2 Stunden 15, 2 Stunden 20.
Super.
Und perfekte Länge.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde generell, du hattest hier quasi das, also ich bin ja generell jemand, der eher dieses Pacing mag von Shows, die 2 Stunden 15, 2 Stunden 30, die auch nicht so super viele überlange Matches haben. Wenn man so ein langes Match hat, wie das hier gemacht wurde, finde ich das super, erst recht, wenn man dann noch sowas im Go-Man-Event hat. Aber was halt bei PWA Black Label wirklich Gutes ist, und das hat man bei der ersten Show hier wirklich gesehen, dass man auf der einen Seite halt dieses Pacing hat, was eher wie im guten Sinne wie Independent Wrestling ist. Man hat die Produktion, die für Independent Wrestling Verhältnisse dann wieder aber sehr gut ist. Das hat man zum Beispiel auch bei dem schon angesprochenen Video vor dem Main Event gesehen, finde ich. Man hat Storytelling, das heißt, man hat nicht einfach nur irgendwelche Matches, sondern hat vor allen Dingen auch Long-Term Storytelling. Und dann hat man halt auch noch gutes Wrestling. Und das ist halt hier alles zusammengekommen und hat dann insgesamt wirklich eine sehr gute Show produziert. Für mich, auch hier muss ich wieder sagen, eine der besten Shows des Jahres bis jetzt.
Definitiv. Wollen wir dann mit unserem Roundup für den zweiten Tag weitermachen?
Yes. Gerne.
Sehr gerne.
Bevor wir auf die Halbfinale und das Finale zu sprechen kommen, gibt's irgendwas, worüber ihr beim zweiten Tag sprecht? Also das Last Man Standing Match, darüber haben wir ja schon gesprochen. Gibt es irgendwas, was ihr gerne ansprechen wollt, bevor wir dann auf das Turnier zu sprechen kommen? Dann bitteschön.
Also einmal, Caveman und Bullet Club passt irgendwie null zusammen. Ich wusste das auch nicht, bis ich an seinem Mantel da dieses Bullet Club-Logo gesehen habe. Musste ich sehr, sehr lachen. Und wie der Teddy sich gewehrt hat in der Sixpack Challenge, das habe ich mich auch köstlich drüber amüsiert. Ansonsten weiß ich nicht, ob man was weiteres bei der Sixpack Challenge irgendwie großartig anbringen muss.
Ja, bei klar.
Zumindest nicht.
Ja. Gute Besserung, Barnaby. Und weil er hat es getan. Er ist gesprungen vom Balkon für alle. Er wollte David Streamer retten und Barnaby ist gesprungen. Er liegt gerade im Krankenhaus, wie man bei Shay Cassidy im Insta-Profil sehen kann. Also der hat wirklich ein Foto gemacht, wo der in einem Krankenbett liegt. Im Krankenhaus.
Ich dachte dann natürlich gute Besserung.
Ja, Barnaby, alles Gute. Und das ist halt der Moment, aber sonst muss man darüber jetzt auch nicht reden.
Ja, möchte noch jemand anders was loswerden?
Das Einzige, was mir aus dem Match noch ein bisschen im Kopf geblieben ist, sind die ganze Entourage da von Billy Preston. Banane und Co. nenne ich sie mal.
Es ist halt einfach großartig.
Ja.
Von meiner Seite gibt es auch eigentlich nichts Besonderes zu erwähnen. Das ist halt dieser klassische, ich sag mal, Karat-Sonntag halt, ne? Da ist halt dann viel so random Kram neben dem Rest des Turniers, was ja auch okay ist und normal ist und auch dazugehört. Wo dann aber jetzt irgendwie nichts Erwähnenswertes mehr heraussticht, meiner Meinung nach, dann abgesehen von dem Turnier selber halt.
Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt.
Ja, bitte.
Tatsächlich. Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ich meine, das war jetzt ein Tag-Match und das war auch nicht so wichtig und so. Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass Jessica Troy nach dem Tag, wo sie ihren großen Triumph hat, direkt in dem Team ist, was verliert. Ist das ein bisschen sehr nitpicky, aber das habe ich mir irgendwie so gedacht, weiß ich nicht.
Ja, die hätten ihn vorher ja nicht gefressen, also da.
Ja, klar, ja, weiß ich. Klar, das wäre nochmal was anderes gewesen. Aber das war vielleicht sowas, wo ich gedacht hätte, okay, aber ja, wie gesagt, das ist super nitpicky.
Das ist für mich so ein klassischer Fall von muss nicht unbedingt sein. Lass sie doch das Wochenende triumphierend auch beenden.
Genau.
Ich meine, die Teams waren sowieso komisch zusammengestellt.
Ja, da waren Champions gegen irgendwas anderes.
Ja, aber halt auch Heel und Face, der Heel-Face-Mix war komisch.
Naja, das waren Champions gegen alle, die in der ersten Runde aus dem Dings geflogen sind.
Stimmt.
Das war quasi alle Champions gegen alle Eliminated First Round Picks.
Ja, du hast recht, stimmt.
Ja, also, ja klar, ne, wie es zusammengestellt ist, das passt. Aber halt, ich meine jetzt vom Heel-Face-Mix, dass irgendwie Joker and the Thief zusammen mit Jessica Trout und Tuckman in einem Team sind, die einfach gegensätzlich ja nicht sein könnten. Und das Gleiche auf der anderen Seite auch. Dadurch hat sich das irgendwie komisch und verwirrend angefühlt, das Match. Aber es ist halt so ein, ja, du hast perfekt gesagt, so ein Tag-2-Ding, beziehungsweise Karat-Sonntag-Ding. Ja, wir füllen halt die Karten noch ein bisschen und geben halt den Leuten was zu tun, die sonst nichts zu tun haben.
Ja, genau. War dann auch okay. Und das Ganze stand dann eher im Zeichen des Turniers. Das erste Halbfinale-Match war dann Matt Basso gegen Paris de Silva. War dann wieder ein ähnliches, so David gegen Goliath-Match. Das war dann okay. Dadurch, dass wir das aber halt dann am Tag vorher schon zweimal gesehen haben, jetzt auch nichts Besonderes mehr meiner Meinung nach, aber wer da gerade was zu sagen will, dann bitteschön, wenn ihr das vielleicht auch anders seht, dann bitteschön.
Ja, also ich würde sagen, das ist das, was ich gerade schon kurz meinte. Dadurch, dass man Matt Basso in der ersten Runde schon so dargestellt hat, hatte ich hier eigentlich, oder ist es hier spannender geworden, weil eigentlich wäre für mich Paris de Silva sowieso der Favorit gewesen. Ich hätte dann gedacht, ach, vielleicht erzählen sie diese Story mit dem Roadblock quasi weiter und Matt Basso kommt dann doch ins Finale. Ist dann aber doch nicht passiert, aber dadurch wurde es halt spannender und dadurch fand ich es auch eigentlich ganz gut. Ist so ein bisschen auf dem Niveau gewesen von den ist vergleichbar gewesen auch mit dem ersten Match von Matt Basso vom Niveau, finde ich. Also auch nicht so gut wie die anderen, aber trotzdem immer noch gut.
War ein klassischer Underdog-Fight halt, ne? So dieses David gegen Goliath-Ding nochmal deutlicher hervorgehoben als gegen Cherry Stevens, fand ich. So.
Ja, das ist definitiv richtig.
Und mal wieder ein Roll-Up. Hatten wir ja lange nicht.
Ja. Können Sie bald bei Chris Brooks nach ein paar T-Shirt-Designs fragen. Dieter, willst du dazu noch was loswerden?
Nee, ihr habt da alles zugesagt.
Wunderbar. Dann fang du doch direkt mit dem zweiten Halbfinale an. Das war nämlich der zweite Teil von den Velocities, nämlich Jude London gegen Zack Sabre Jr.
Sorry, ich musste gerade noch meine Nase putzen. Ich fand das Match sehr gut. Also von den zwei Halbfinals gefiel es mir auch besser. Weil du halt natürlich hattest Jude London mit seinem High-Flying und seiner Schnelligkeit. Und Zack Sabre hat halt den Großteil ausgekontert und da war es natürlich auch klar, dass Zack ins Finale kommt. Ich fand's gut. Über die Teilnehmerzusammensetzung und warum man dann ausgerechnet einen Menschen in das Turnier bucken muss, haben wir ja schon beim letzten Kolosseum geredet, als Robbie Eagles gewonnen hat. Finde ich unglücklich. Ich kann es verstehen, aber es bringt deinem eigenen Talent einfach nichts.
Bis zum gewissen Grad kann ich es auch eigentlich nicht verstehen, weil, klar, Zack Sabre Jr. ist ein großer Name, ist ein Draw, aber du hast es jetzt halt zum zweiten Mal gemacht. Es ist ja nicht nur zum zweiten Mal, es ist ja auch zum zweiten Mal ein TMDK-Member tatsächlich. was hier gewinnt. Aber Robbie Eagles hat ja sogar noch Sinn gemacht, weil er ja seine Geschichte hat mit der Liga. Aber so, ja, es ist halt irgendwie blöd dann halt, ne? Dann hätte ich mir lieber gewünscht, sie hätten Zack irgendwie für Non-Tournament-Action announced oder sowas halt und den dann am Wochenende hier beschäftigt.
Gesagt hat, dass er halt durch Jack Bonzer Shenanigans aus dem Turnier genommen wird und man ihn dann halt nochmal zurückholt, damit er dann Jack Bonzer besiegen kann.
Ah, zum Beispiel.
Also, ich finde so ein Turnier und solche Fly-Ins sind da immer geil. Man freut sich, die zu sehen, man kriegt mal Talent zu sehen, was man sonst nicht sieht oder sonst unregelmäßiger sieht, gerade außerhalb vom amerikanischen Markt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, der Shining Moment sollte halt, finde ich, beim eigenen Talent liegen. Und nicht bei einem New Japan Wrestler, der sowieso einfach über den Ding schwebt bei so einem Turnier.
Ja.
Ja, und der wird ja auch nicht wiederkommen, ne? Der wird ja auch nicht mehr da sein, ne? Also.
Naja. Er sagte ja am Ende, kann ich ja kurz drauf eingehen, er sagte ja am Ende, ich will ein Titelmatch.
Das war vielleicht auch nicht so günstig gewählt, weil vielleicht hat die Zack auch einfach ein bisschen improvisiert, weil wie soll das funktionieren? Ja. Also, wie willst du jetzt Jessica Troy gegen Zack selber machen, ohne dass Zack gewinnt?
Du kannst es halt nur mit einer Outside Interference machen, dass sie halt,
keine Ahnung, zum Bullet Club.
Ja, nee, gar nicht mal das, aber einfach, dass ihr nächster richtiger Contender, den man richtig aufbaut, halt sie in diesem Match angreift. Und dass dadurch dann halt Zack selber durch Disqualifikation das Match dann endet.
Ah, ist aber jetzt auch alles nicht so optimal, ne? Also.
Nee, ja, natürlich
oder,
nicht.
Oder der nächste Contender geht auch ins, wie du das schon gesagt hast, Marcel, es gibt einen nächsten Contender, oder es gibt dann ein Three-Way-Match. Und der Contender wird dann gepinnt und nicht Zack Sabre Jr., das könnte man auch machen. Aber ja, ist alles nicht optimal.
Das kannst du machen, das ist halt blöd irgendwie. Also, versteht mich nicht falsch, ein Zack Sabre gegen Jessica Troy Singles-Match nehme ich, ne? Also, das wird sicherlich cool, aber also was bringt es dann auch gerade dann halt so, Zack wird den Titel nicht gewinnen, weil er wird sowieso nicht da sein, Jessica den Titel zu droppen, wäre halt auch blöd. Und das ist halt ein Match, da verlieren halt irgendwie alle Seiten nur. Und deswegen ist es halt blöd. Ja, wir haben jetzt schon über Zack gesprochen die ganze Zeit. Also er hat das halt dann, das Turnier natürlich am Ende gewonnen gegen Paris the Silver im Match, aber auch, was auch ein sehr gutes Finale war, meiner Meinung nach.
Ja, das war, finde ich, das war eine Kombination aus den beiden anderen Zack Sabre Junior Matches, finde ich.
Ja.
Also das war einfach nochmal beides nochmal zusammengefasst.
Ja, genau.
Ja, das ist definitiv, das ist ja auch, ne, wenn du den Zack Sabre Match anguckst, dann weißt du ja auch, was du bekommst, ne, oder was du erwarten sollst, ne, nämlich ein technisch hochwertiges Match mit viel Submission, Transitions und sowas halt, und das hast du halt bekommen, also in jedem dieser Matches natürlich, ne, jetzt gerade hier in dem Match gab es auch nochmal gegen Ende noch ein paar echt böse Submissions dann gegen Paris de Silva und, ja, das war nochmal eine nette Story eigentlich, dass man halt so ein bisschen aufgebaut hat, ja, schaffen es die Velocities im Finale und dann wurden die Velocities beide halt von Zack weggeklatscht. Das ist auch nochmal ganz nett. Zack bringt die dann am Mikrofon ja auch nochmal ein bisschen over. Hat ja auch so seinen Bezug zum australischen Wrestling nochmal so ein bisschen gesagt, hat so seine Boys hier von TMDK, also Shane Hayes und Mikey Nichols halt ein bisschen gehypt, mit denen der ja auch schon echt lange halt zusammen unterwegs ist, halt also vor die beiden New Japan, ja, dann TMDK wurden, hatten die ja auch
ihre Geschichte seit den Noah-Zeiten.
Ja, genau.
Und die sind ja auch schon ein paar Jahre her.
Das fühlt sich auch gefühlt so ewig an, dass der bei Noah war. Ey, komplett. Und der war mit Yoshinari Ogawa Tag Team Champion im Junior-Bereich, also das ist schon wild, ne? Und hat die dann halt so ein bisschen overgebracht, ne? Hat dann ein bisschen mit dem Schwert rumgefuchtelt und sich dabei das selber noch fast an den Kopf gehauen. Und ja, ne, wie gesagt, wir haben es schon drüber gesprochen, ich finde es immer so ein bisschen schade, ich liebe Zack, Zack ist einer meiner Lieblingswrestler überhaupt, aber so von Anfang an war das halt, ne, no pun intended, dieses Damoklesschwert, was da so drüber schwebt, so halt, ja, Zack wins lol, ne, immer ein bisschen ungünstig, bis zum gewissen Grad kann man es verstehen, man kann es nicht verstehen, keine Ahnung, aber, ja, wir müssen uns jetzt mehr oder weniger damit abfinden, es ist halt Fakt, Zack Sabre Jr. gewinnt das Kolosseum, es sieht halt für die Vita gut aus, ne. Ne, letztes Jahr Robbie ist jetzt Zack selber. Zack ist auch der erste Nicht-Australier, der das Ding gewonnen hat. Das zweite Jahr in Folge, dass es ein New Japan Wrestler ist. Das zweite Jahr in Folge, dass es ein TMDK Wrestler ist. Ja, alles andere mal gucken halt. Ne, mal gucken, ob wir das Match dann gegen Troy sehen. Vielleicht wirklich ein Freeway, das würde mir dann noch am ehesten gefallen. Und ich finde es halt immer blöd, wenn dann quasi der Sieger halt dann einfach jetzt nicht mehr relevant ist. Okay, Zack hat das Turnier gewonnen, aber es ist im Endeffekt dann auch egal, weil er kommt nie wieder, halt so ungefähr. Das ist dann halt immer blöd.
Und, wie vierte Kolosseum war das jetzt?
Ich glaube, das vierte.
Ja, okay, das bitte?
Das vierte. Ich hatte.
Ja, vielleicht, dass du dem Turnier einfach ein bisschen Wichtigkeit geben willst, dass es halt irgendwie einfach eine Liste eintragen kannst. Hey, Robbie Eagles, Zack Sabre Jr. haben das Turnier gewonnen. wie man es halt auch beim Karat halt so eine lange Liste an Siegern hat, die heute sonst wo international erfolgreich sind.
Für die Vita ist das sicherlich nicht schlecht, aber irgendwann musst du halt auch anfangen, mit diesen Turnieren halt deine eigenen Leute irgendwie halt zu pushen. Ich meine, WXW macht das ja zum Beispiel nun wieder auch, da gibt auch mal das Karat. Ich sag mal, ein Nicht-Regular oder Leute, die dann vielleicht danach erst regulär, das wären sowas wie Karanoir zum Beispiel oder sowas halt, oder gab ja dann auch schon mal Leute wie El Generico, der halt das Karat gewonnen hat, gut, der hat dann auch den Titel gewonnen, war dann ein paar Mal da, aber ne, oder ganz, ganz früher dann halt Shingo Takagi, sowas halt, ne, das ist dann ja, also der vielleicht jetzt damals noch nicht so ein großer Name war, aber jetzt halt ein Riesenname ist und das dann halt geil sich liest. Okay, Shingo Takagi hat mal das Karat gewonnen, ja, aber irgendwann muss man halt davon wegkommen, so ein bisschen, um das halt dann auch zu benutzen, um die eigenen Leute zu elevaten.
Genau, ne, du hast jetzt im Turnier innerhalb von 2 Jahren eine gewisse Größe gegeben durch diese Siege, aber genau wie du halt das Black Label im Namen gedroppt hast, musst du ja jetzt auch anfangen, dieses Ding auch droppen, dass irgendwelche Outsider das Turnier gewinnen. Was ich auch nur durch Zufall festgestellt habe, dass irgendwie im Juli oder sowas die letzte Show war, die noch unter Black Label lief. Aber ja, ne, genauso.
Ja, genau.
Genauso müssen sie halt jetzt diesen Anfang, das, keine Ahnung, eigenes Talent, mit Cherry Stevens vielleicht nächstes Jahr und so weiter und so fort, so ein Turnier gewinnen.
Ja.
Oder wenn es Outsider sind, halt, keine Ahnung, MCW-Leute wie eine Delta, Matt Bresser oder sowas, die dann halt aber auch regelmäßig ankommen können.
Ja. Wer auch immer du da reinpackst, das ist ja erstmal egal, das kann ja auch Person X sein erstmal. Das ist ja dann im Endeffekt egal und das ist ja das, was sich dann über die Zeit aufbaut.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen, der entscheidende Punkt ist, was du auch gerade schon gesagt hast, Marcel, mit dem, dass man das dann halt auch einfach da stehen hat, dass diese Leute das gewonnen haben und dass man, was man natürlich nicht vergessen darf, das ist doch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, gerade auch wenn man sich halt mehr mit PWA beschäftigt, dann sagt man ja, ist schade, weil war auch vorhersehbar und sowas. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, erstens hat er natürlich hier 3 sehr gute Matches gebracht, was einfach die Matchqualität nach oben gezogen hat. Und zweitens, es ist natürlich so eine Sache, wenn dann jemand wie Zack Sabre das halt auch gewinnt, dann kriegt man auch plötzlich, ich sag jetzt mal, eine Aufmerksamkeit über die eigene Fanbubble hinaus. Also ich habe auch jetzt da schon mitbekommen, dass mich Leute darauf auch schon angesprochen haben und so, die sonst damit gar nichts am Hut haben. Das ist halt immer so ein bisschen die Balance, die du halten musst. Was hast du beim Karat auch schon angesprochen? Als, weiß ich nicht, Jonathan Gresham das Karat gewonnen hat, haben mich auch mehr Leute angesprochen, als wenn jetzt ein Regular das gewinnen würde. So, das ist dann einfach der Punkt, wo man dann auch immer schauen will. Ich weiß natürlich auch nicht, wo PWA auch so größenmäßig und audience-mäßig, wo die hinwollen, weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, was ist die größere Liga, MCW oder PWA? Also ich würde sagen, historisch war eigentlich MCW die größere. Inzwischen würde ich sagen, auch von dem Buzz und so, den sie kreieren und wie sie präsent sind, würde ich tatsächlich PWA ein bisschen vorne sehen. Auch von der Qualität der Shows her, weil ich habe auch jetzt vor kurzem auch die MCW-Show, die auch an dem gleichen Tag sogar online kam, glaube ich, die habe ich auch wieder gesehen und da sehe ich PWA im Moment schon ein bisschen vorne und die Frage ist halt auch, wen wollen sie vielleicht auch audience-technisch langfristig erreichen, dass sie nicht mehr nur die großen Promotion Australien sein wollen, sondern vielleicht ja auch, ja, auch einen Hype für australisches Wrestling generieren wollen, wie es denn mal zum Beispiel zu den Top-Zeiten von Progress gab oder in der absoluten Halbzeit von WXW, wo wir plötzlich 1600 Leute am zweiten Tag vom Karat hatten. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wo sie im Endeffekt hinwollen. Und da muss man da einfach mal gucken. Aber ja, vielleicht ist das jetzt auch nur quasi so ein bisschen die Initiativzündung und bald sehen wir dann Leute gepusht, auch von den eigenen Leuten oder von anderen australischen Firmen.
Das glaube ich auch, das kommt also das, was du. Entschuldigung, sag.
Sorry. Zu der, welche Liga ist größer? Ich muss halt sagen, also ich habe jetzt mal geguckt, MCW hatte dieses Jahr jetzt 3 oder 4 Shows und PWA hatte jetzt 10 Shows. Klar, das sagt nicht viel aus, aber die veranstalten halt einfach mehr.
Ja.
Und wir gucken die Liga jetzt seit 2 Jahren, jede Show quasi. Und ich finde, du siehst da einfach einen konstanten Aufbau in allem. Und das gefiel mir einfach sehr gut.
Ich weiß auch gar nicht, also PWA hat auch alles, glaube ich, alles richtig gemacht, indem sie einfach auf scheiß Fight Plus laufen.
Ja.
Ja.
Ich wüsste nicht mal, wo ich MCW gucken kann.
Auch auf Fight Plus.
Auch auf Fight, okay, gut. Das wusste ich nicht. Habe ich noch nie da tatsächlich gesehen, wenn ich durchgescrollt habe.
Aber nicht lange tatsächlich.
Bitte?
Ja. Die haben noch sehr lange am Die haben jetzt noch sehr lange am Konzept festgehalten, kauf unsere Shows bei Vimeo.
Ja, stimmt.
Ja, und also bei PowerSlam waren sie auch.
Also sind jetzt quasi neu auf Fight Plus, ja?
Genau.
Ja, okay. Ne, vielleicht ist das ja auch mal, was wir dann auch mal reinschauen können in der Zukunft. Wenn sie mal wieder veranstalten.
Ich muss sowieso sagen, dass die Anzahl der australischen Promotions bei Fight Plus inzwischen ganz schön gewachsen ist, weil du hast nicht nur PWA Black Label, du hast MCW, hier in Newcastle, die sind jetzt auch von IWTV rüber gewechselt, du hast AWE, dann hast du auf IWTV hast du noch einiges an australischen Promotions, wie zum Beispiel Deathmatch Down Under und noch 3, 4, 5 mehr, also auf den Subscribing Services merkt man schon, dass das mehr wird mit den australischen Ligen.
Ja, es ist auch, also ich hatte das damals schon vor ein paar Jahren, hatte ich das prognostiziert oder erhofft, dass quasi das australische Wrestling das wird, was vor 5, 6, 7, 8 Jahren das UK-Wrestling wird, also dass da der neue Boom so ein bisschen kommen wird. Das ist bis jetzt noch ein bisschen ausgeblieben, also gerade, also ich glaube, PWA hat so einen richtig internationalen Buzz gekriegt letztes Jahr, wo es das Velocities gegen Aussie Open Match gab. Ich glaube, da haben die erstmal so einen richtig großen, so große internationale Aufmerksamkeit gekriegt. Weil das Ding ja dann auch Dave Meltzer geguckt hat und bewertet hat, dem 5 Sterne gegeben hat und sowas halt, ne? Ja. Da haben die halt ihren ersten Bass so ein bisschen gekriegt und, aber danach hat das so wieder so ein bisschen so abgeklungen. Okay, natürlich kam da auch dann Covid natürlich dazwischen und sowas und gerade Australien war ja dann halt komplett abgeschottet und sowas halt vom Rest der Welt. Und, Dieter und ich, und wir unterhalten uns ja gefühlt bei fast jeder zweiten PWA-Aufnahme drüber, dass Australien ja generell das Problem hat, dass sie ja so abgeschottet sind vom Rest der Welt. Auch was halt natürlich Talentebuchen angeht von außerhalb. Also du kannst halt nicht als europäischer Promoter oder als amerikanischer Promoter nicht mal eben irgendwie für eine Show, für eine Freitags- und Samstagsshow, da jemand aus Australien einfliegen lassen, weil es einfach zu weit und zu teuer ist, ne?
Wie die WXW sagt, ey, Luke Jacobs hat gerade einen Hype, es wird immer besser, wird richtig groß, ja, den holen wir uns zum Karat. Ja, der steigt halt irgendwo, keine Ahnung, wo er herkommt, in den Flieger und landet halt in Deutschland so. Das ist halt einfacher und deutlich kostengünstiger als einmal über den halben Kontinent.
Ja.
Über die halbe Welt.
Ja.
Weil gesagt, so ein Checkpointer beim Karat würde ich halt sofort nehmen.
Ja, ja.
Ja, aber tatsächlich, beim Karat kannst du das auch machen, weil dann hast du es halt für ein langes Wochenende, ne?
Ja, klar.
Für eine einzelne Show, gut, die holen dann, haben jetzt auch Alex Kane geholt für die Anniversary. Aber wahrscheinlich ist der auch irgendwie vorher noch im UK, nehme ich an. Oder würde ich zumindest schätzen, dass da sowas in die Richtung kommt.
Und ja, aber selbst da muss man sagen, USA-Flüge, die sind, glaube ich, fast die Hälfte von Australien-Flügen nach Europa.
Okay, ja gut, ich hab nie geguckt, was ein...
Australien-Flüge sind sehr, sehr teuer. Also da gehst du wirklich schon im vierstelligen Bereich.
Okay, okay, hast du bei USA-Flügen oft auch. Also außer du machst halt mit Umstiegen und so weiter. Wenn du das halt mit in Kauf
nimmst... Ja, aber da kannst du auch durchaus schon mal 500-600 bekommen. Und bei Australien bist du... Also bei Australien würde ich sagen, wenn du da günstig wegkommst, bist du bei 900 oder so.
Ja, das ist halt deutlich teurer dann in dem Fall.
Ja. Ja, und da lohnt sich das halt irgendwie dann auch nicht. Da lohnt sich das halt wie die Velocities, die das hin und wieder mal machen. Die sind dann mal für 2, 3 Wochen im UK oder sowas halt. Dann geht das natürlich.
Ja.
Und nehmen dann da halt was mit. Aber das machen, oder so eine Shazza McKenzie, die dann jetzt alles halt auf eine Karte setzt und sagt, okay, ich besorge mir jetzt halt, habe mir ein US-Visa besorgt und lebe jetzt halt in den USA und mal gucken, wie es halt läuft, ne?
Ja.
Also ich aber das ist halt natürlich. Ja.
Sorry.
Red.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, von Sydney bis Düsseldorf ein Flug während des Karats für eine Person hin und zurück 1,5, 1,6 musst du rechnen.
Ja, ja.
Das sind quasi alle Einnahmen, die du an Tickets machst, so vom Gefühl her.
Ja. Und dann ist halt das Ding, dann ist die Person auch in den Flügen, die ich jetzt gefunden habe, zwischen 20 und 30 Stunden unterwegs.
Ja.
Sowas macht halt nur Sinn, wenn du halt, keine Ahnung, in Deutschland dann sagt WXW, ey, wir wollen den booken. GWF, wollt ihr den auch booken? Lass uns zusammentun. Ey, UK, Progress, Rev Pro, habt ihr Bock auf die Jungs? Komm, wir schießen uns zusammen und dann sind es plötzlich für jeden nur noch 300-400 Euro plus Hotel. Ja. Und das und ist dann wieder vertretbar.
Und dann sagen, bleib einen Monat hier, kannst du in der Academy halt noch trainieren oder sowas halt. Damit sich das halt auch als Aufenthalt lohnt.
Genau.
dann geht's halt, aber alleine, da musst du halt einen Investor hinter haben. Da müsst dann halt, keine Ahnung, irgendein reicher Mensch bei der WXW oder wo auch immer sitzen und sagen, ich will, dass Jack Bonser zum Karat kommt, ist mir scheißegal wie, book den.
So. Ja, genau.
So Tony Khan müsste dahinter stehen vom Vermögen her. Aber anders ist das kaum zu handeln.
Ja, das Einzige, was halt bei Australien noch einigermaßen in der Nähe liegt, ist halt Japan. Ne? Und das merkt man auch schon, dass sie mehr an New Japan orientiert sind, als jetzt so an WWE oder AEW oder irgendwas in Europa. Zumal ja New Japan auch immer wieder versucht, so als Player auf dem australischen Markt auch aufzutreten. Ja. Und auch in Neuseeland und so.
Was die haben vielleicht noch da jetzt dieses neue Produkt gelauncht, oder nicht?
Genau.
Ja, genau, seit einem Jahr, dieses New Japan Tamashii.
Ja, ne, macht halt Sinn. Vor allem, wenn es dann auch näher ist und du wahrscheinlich dann noch günstigere Flüge kriegst.
Ja.
Ja, das ist, also man hat ja gefühlt eh so eine lose Verbindung zu New Japan. Also, Jack Bonser und Cave mit Axel im Bullet Club. Bad Luck Fale tritt halt hin und wieder auch bei den PWA-Shows aus, also da ist schon so die Verbindung. Deswegen hat man das wahrscheinlich auch dann genutzt, weil man dann wusste, man kriegt Zack oder sowas halt, weil im Moment ist eh bei New Japan hier die Junior-Technik und sowas, dann ist der vielleicht wird er in den New Japan-Shows nicht so sehr gebraucht und dann kann man das halt machen, ne? Und wenn du halt die Chance hast, einen Zack selber Junior für deine Shows zu booken, weil er frei ist, dann machst du sie halt auch, ne? Also, seien wir jetzt mal ehrlich.
Und vor allem, wenn du auch das als für den Flug halt günstig bekommst, ne? Dann, ja. Also ich weiß jetzt nicht, was Tokio Sydney kostet, aber wahrscheinlich weniger als Sydney Düsseldorf,
wenn
es
näher
dran ist. Jetzt kommt dann die Frage von, wo Zack gekommen ist. Der wohnt ja eigentlich in den USA, ne? Oder ob sie dann direkt nach der New Japan Tour ist er halt rübergeflogen oder ob er dann aus den USA halt rüber ist, das weiß man ja jetzt auch nicht so genau.
Ich wusste gar nicht, dass er in den USA lebt.
Ja, in New York, glaube ich.
Oh. Interesting.
Gut. Aber das ist ja auch egal, das ist ja nichts, womit wir uns beschäftigen müssen.
Ja. Nee, wir können ja nur ins Blaue hineingessen. Ne?
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Nonstop-Flug von Sydney nach Tokio bist du bei 800 Euro.
Das ist für die Hälfte ungefähr, ne?
Die Hälfte halt, ja.
Ja, dann machst du mit dem noch Meet and Greet und nutzt den noch für die Trainingsacademy. Dann zum kannst du das auch wieder rausholen.
Aha. Ja. Und wie gesagt, wenn man da halt cool ist mit New Japan, dann lässt sich da sicherlich auch was an irgendwelchen Booking-Fees machen oder sowas halt. Oder was auch immer halt. Das ist dann sicherlich auch alles ein bisschen einfacher, als wenn, keine Ahnung, die Liga aus Sweet Home Alabama sagt, wir wollen gerne Zack Sabre Jr. haben. Und er sagt dann hier, bitte einmal 7000 deutsche Mark, bitte. Und dann sagt der Promoter, geht doch leider gerade nicht, ne? Dann sagt, dann liegt Mark Landauer erstmal deine Gage oder so.
Ich hab gerade dran gedacht, so, bring ich den Gag oder bring ich ihn nicht? Aber ja.
Zu spät. ich würde sagen, das war unsere Review zu den beiden Kolosseum-Shows. Wir hatten eine Menge Spaß auf jeden Fall damit und freuen uns schon auf die. Eine Show gibt es, glaube ich, noch dieses Jahr von PWA.
Weiß ich gar nicht.
Also im Kalender von denen ist nichts.
Also auf der Homepage.
Ich war auf deren Homepage im Kalender. Ah, okay. Ich kann nochmal nachgucken, vielleicht habe ich mich auch nur verguckt, weil mir zwischendurch aufgefallen ist, dass sie dieses Black Label gedroppt haben. Ja, okay, im November ist eine Show. Aber das ist so PWA Live Wrestling at Mounties irgendwas.
Das ist dann so ein bisschen Academy-Show mäßig.
Ja. Und im Dezember ist halt nichts. Januar ist auch noch nichts. Februar ist halt noch nichts hinaus. Vielleicht wissen sie schon was, aber wollten halt erstmal den Fokus komplett auf Dinge sie legen, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass sie dann im Dezember vielleicht nochmal eine Show machen, als letzte Show oder sowas halt.
Ja, also Christmas Movie 2.
Ja, genau.
Die Hard 2 ist a Christmas Movie 2.
Genau. Sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir werden es aber dann auf jeden Fall erfahren. Und ihr werdet es erfahren, weil wir dann wieder drüber sprechen werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, let's wrap the thing up. Ich sage danke an meine wunderbaren drei diesmal an der Zahl, Co-Moderatoren. Und nochmal besonderen Dank natürlich an unseren Gast Sebastian wieder. Und an alle, die zugehört haben. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier bei uns im Catch Club. Macht gut und ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.